Der Deutsche Wetterdienst hat festgestellt, dass gerade Starkregenereignisse in allen Regionen in Deutschland aufgetreten sind. Sie können also jeden von uns treffen. Wo kann ich denn jetzt eigentlich wohnen? Und wie kann ich das Geld auftreiben, um alles zu ersetzen, was irgendwie zerstört wurde? Also wenn ich da weiß, da gibt es eine Versicherung im Hintergrund, hilft das schon mal ein bisschen.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Zusammen mit Helene bin ich im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja. Anja, ich habe heute mal wieder was sehr Aktuelles mitgebracht. Ich möchte nämlich gerne darüber sprechen, dass wir in Deutschland immer mehr mit extremen Wetterereignissen, besonders in Verbindung mit Wasser, konfrontiert sind und wie wir uns vielleicht auch in Zukunft versicherungstechnisch davor schützen können und natürlich auch sollten.
Ja, das ist ja auch im Moment ein sehr aktuelles Thema immer wieder. Also seit 2, 3 Jahren hört man das ja irgendwie jedes Jahr. Überschwemmung hier, Wirbelstürme da. Also ich glaube, das wird auch in Zukunft einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Thema sein. Ich finde das super, dass du das mitgebracht hast. Es sind auch immer mal Menschen in meinem Umfeld betroffen.
Ja, so geht's mir auch, gerade im Kundenkreis. Deswegen dachte ich, ist das bestimmt für viele andere Menschen auch interessant.
Danke.
Und ich möchte wie immer mit ein paar Zahlen und Informationen beginnen, die ich recherchiert habe. Der Deutsche Wetterdienst hat alle Extremereignisse seit 2001 analysiert und bewertet und festgestellt, dass gerade Starkregenereignisse in den vergangenen 20 Jahren in allen Regionen in Deutschland aufgetreten sind. Sie können also jeden von uns treffen. Es zeigt sich eine leichte Zunahme der Ereignisse pro Jahr, wobei es auch starke Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt. Das ist auch so meine Erfahrung. Mal gibt es ganz viel in einem Jahr und dann wieder gar nichts. Der Wetterdienst sagt, dass eine Ableitung eines Klimatrends aufgrund der kurzen Zeitreihe noch nicht möglich ist. Denn sie sagen, sie brauchen 30 Jahre statistische Daten, um von einer Trendreihe sprechen zu können. Sie haben sich aber des Umwegs über veränderte physikalische Eigenschaften einer wärmeren Erdatmosphäre beholfen und haben aus den bisherigen Daten abgeleitet, dass die Häufigkeit und Intensität von Starkregen zunimmt.
Es regnet wirklich viel, finde ich, dieses Jahr. Ich habe übrigens gehört, dass damit ein Vulkanausbruch am anderen Ende der Welt auch zu tun hat. Der hat das nochmal verstärkt, das Phänomen von Regen im Sommer bei uns. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Irgendwie hörte sich das hawaiianisch an oder so neuseeländisch, dieser Vulkan. Hunga Tonga oder so.
Ich finde das auch super spannend und bin dafür einfach viel zu wenig in der Materie, um das alles ableiten zu können. Also ja, dass Vulkanausbrüche zu Wetterveränderungen führen. Oder aber, meine kleine Tochter hat gerade ein Buch über Dinos bekommen, dass der Meteoriteneinschlag dazu geführt hat, dass es zu einer Eiszeit kam. Da fehlt mir auch immer noch das Zwischenverständnis. Aber gut, auf eine Eiszeit hoffen wir jetzt erstmal nicht.
Einer unserer Geschäftsführungskollegen, der beschäftigt sich sehr viel damit. Der holt sich dann auch so Klimatabellen ran und schaut sich so die Prognosen für die nächsten Jahre an. Und von dem habe ich immer mal gehört, was wo, wie, in welcher Region in Deutschland wie werden könnte. Also ich weiß zum Beispiel, Brandenburg galt eine Zeit lang als wird mal eine Steppe. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein kleines bisschen aufgeweicht würden. Aufgeweicht ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch irgendwie ein blödes Wort.
Das ist sehr gut.
Wie soll man das sagen?
Eine andere unserer Kolleginnen beschäftigt sich ja auch ganz viel mit den Geodaten in Hamburg. Also was sind denn eigentlich Gebiete, die von Starkregen betroffen sind? Wie ist denn die Fließrichtung von Wasser, wenn da viel fließt? Da kann man auf der Seite der Stadt Hamburg solche interaktiven Karten finden und seine eigene Adresse mal raussuchen und schauen, wie denn da so die Fließrichtung ist. Das fand ich auch sehr spannend.
Können wir das in die Shownotes packen? Das finde ich auch richtig spannend.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich gespeichert.
Toll.
Bei diesen ganzen Schadenfällen denkt mein beschränktes Versicherungsgehirn im ersten Moment immer erst sowas wie, hoffentlich sind die alle gut und ausreichend versichert. Im zweiten Moment hasse ich mich selber dafür, weil es einfach die menschlichen Tragödien nicht im Ansatz widerspiegelt, die sich da abspielen. Gerade ein Beispiel gesehen auf Social Media, wo in Gondelsheim in Baden-Württemberg zwei Gewitterzellen aufeinander getroffen sind und dort unter anderem Autos durch die Straßen gespült wurden. Eine unfassbare Menge Matsch, die da in den Kellern liegt und alles ist überflutet und keiner weiß, wie kriegt man das Wasser aus den Kellern. Und da sind natürlich die menschlichen Tragödien erstmal viel wichtiger als, oh, hoffentlich bin ich versichert.
Naja, aber du hast trotzdem recht, denn wie man Schäden behebt und ich finde, wenn man dann ein finanzielles Polster hat, dann kann man auch die menschlichen Tragödien, ich will nicht sagen, man kann die leichter verkraften, aber man hat halt einfach noch eine Sorge weniger auf den Schultern so. Also im Grunde hast du schon recht und es ehrt dich eigentlich auch. Ich meine, als Versicherungsmaklerin jedenfalls.
Ich finde es total wichtig, abgesichert zu sein, aber es ist auch einfach wichtig anzuerkennen, dass viele Dinge, also Erinnerungsstücke für immer zerstört sind und nicht ersetzt werden können. Und das ganze Trauma, was damit einhergeht. Aber ja, wie du sagst, so geht's mir auch. Also, dass das einfach eine Sorge nimmt, ja, zu wissen, wo kann ich denn jetzt eigentlich wohnen, falls meine Wohnung unbewohnbar ist? Und wie kann ich das Geld auftreiben, um alles zu ersetzen, was irgendwie zerstört wurde? Also, wenn ich da weiß, da gibt's eine Versicherung im Hintergrund, die das macht, dann hilft das schon mal ein bisschen. Und dann kann ich vielleicht auch um die Erinnerungsstücke trauern und muss nicht noch schauen, wie kann ich denn jetzt meine Existenz im Einzelnen erhalten? Die Versicherung, die all das zahlt, also all die zerstörten Dinge in meinem Haus, ist die Hausratversicherung. Viele Menschen haben bereits eine. Und ein beliebter Satz unter Versicherungsleuten, um zu beschreiben, was die Hausratversicherung eigentlich ist, beziehungsweise was sie abdeckt, ist: Wenn du deine Wohnung auf den Kopf stellst, gehört alles, was rausfällt, zum Hausrat. Also manchmal gehören auch noch Teppichböden oder Einbauküchen dazu. Aber ich will es jetzt auch nicht unnötig kompliziert machen.
Also ich fand den Spruch sehr gut, aber ich habe jetzt nicht so ganz verstanden. Alles, was angebaut ist, an Wänden also nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade vor mir eine Tischplatte, die angeschraubt ist an der Wand, die würde also nicht runterfallen.
Ja, das sind diese Sonderheiten.
So Sonderbeispiele, okay.
Genau, weil die habt wahrscheinlich ihr angeschraubt und nicht der Vermieter. Dann ist sie Teil des Hausrats, wie das halt so mit Teppichböden und Küchen ist. Wer hat die Küche angeschafft, ist da wichtig. Ist der Teppichboden verklebt? Ist das der erste Bodenbelag? Oder gibt es darunter noch einen Fliesenboden, wo der Teppichboden eigentlich drüber ist und so? Aber per se ist alles, was rausfällt, Hausrat. Genau, und all diese Dinge des Hausrats sind in der Versicherung gegen Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser und Einbruchdiebstahl versichert.
Leitungswasser.
Genau, guter Punkt.
Ja. Ich habe aufgepasst.
Genau, denn man unter den aktuellen Gegebenheiten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist es jedoch super sinnvoll, den Schutz auch um den Bereich Elementargefahren zu erweitern. Das ist quasi in der Versicherung immer ein Zusatzbaustein, den man anwählen muss. Und unter Elementargefahren versteht man alles, was durch die Natur hervorgerufen wurde. Also Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch, Rückstau, Schneedruck, Lawinen oder auch Vulkanausbrüche.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Neulich in einem Meeting hatten wir das Thema nämlich auch. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob das bei Hausrat oder bei Elementargefahren mit drin war. Aber es gab das unbekannte Flugobjekt, das UFO. Oder? Wenn das Schäden macht. Das ist so lustig.
Ja, das ist auch in der Hausrat mit drin, ja, der Abprall unbemannter Flugobjekte.
Ach, unbemannter, na gut, das ist ja kein UFO, das ist ja eine Drohne zum Beispiel.
Ja.
Ah, schade, dann habe ich das missverstanden.
Aber ist denn jetzt ein Alien ein Mann, also ist das bemannt? Oder?
Ja. Aber wenn da jetzt ein Hund drin wäre, weil die NASA wieder einen Hund auf den Mond schickt, dann wäre das ein unbemannter oder was Flug, wenn das auf mein Haus fällt, weil es falsch gelaufen ist.
Und
oder so.
Zählen wir Aliens als menschliche Wesen, also als Männer oder eher als Tiere?
Was ist, wenn eine Frau im Flugzeug sitzt? Ist das überhaupt richtig gegendert? Unbefrautes Flugobjekt? Was ist denn hier los?
Ein unbemenschlichtes Flugobjekt. Ein unlebendes Flugobjekt. So, zurück.
Jetzt hast du aber Starkregen gar nicht aufgezählt.
Das stimmt, sehr gut aufgepasst. Starkregen ist nämlich nicht automatisch in der Elementarschadendeckung bei allen Versicherungsunternehmen enthalten. Da muss man also genau prüfen, ob Starkregen oder auch genannt witterungsbedingter Niederschlag explizit in der Police mit aufgeführt ist. Falls nicht, ist Starkregen per se nämlich nicht abgesichert. Dann können wir den Hausrat über den Tatbestand der Überschwemmung versichern. Das aber oft nicht eindeutig. Ich habe mal einen Auszug aus den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft mitgebracht, ja, an die sich viele Versicherungen halten und das in ihre Bedingungen so übernehmen. Die Definition des Versicherungsfalls lautet in den Musterbedingungen nämlich: Die Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn eine Ausuferung von oberirdischen, stehenden oder fließenden Gewässern, Witterungsniederschläge oder ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von Ausuferung von Flüssen oder Witterungsniederschlägen die Überflutung verursacht haben. Wann eine Überflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks vorliegt, wird aber nicht näher definiert. Oder es wird genauer definiert als das gesamte Grundstück oder ein Großteil des Grundstücks. Also all diese Definitionen setzen voraus, dass sich erhebliche Mengen von Wasser an der Oberfläche gesammelt haben. Was jetzt aber auch wieder erhebliche Mengen sind, wird nicht genau definiert und kann natürlich im Schadenfall immer zu Ärger mit der Versicherungsgesellschaft führen. Unser Geschäftsführungskollege hat mir erzählt, dass es jetzt wohl ein Urteil gibt, das besagt, dass 75% des Grundstücks überschwemmt sein müssen, damit es als Überschwemmung nach diesen Definitionen zählt. Aber auch hier wieder die Frage, wie soll ich denn nun nachweisen, dass es 75% waren und nicht vielleicht nur 72%?
Ja, total schwierig. Und ist das in allen Bedingungswerken genau so formuliert oder gibt es auch welche, die sagen, nee, wir versichern da oder da kommen wir noch zu bestimmt?
Es gibt, wie ich erwähnt habe, es gibt Versicherungsunternehmen, da steht in den Bedingungen oder da ist in den Bedingungen Starkregen oder witterungsbedingter Niederschlag per se mit versichert. Und dann gibt es die Versicherungsunternehmen, wo das nicht explizit erwähnt wird. Da gibt es dann diese Definition von Überschwemmung. Also da nochmal ganz wichtig zu sagen, entweder kann ich damit leben, dass Überschwemmung so vage formuliert ist. Weil das bedeutet ja, wenn ich jetzt ein Starkregenereignis habe und mir das Wasser über einen Laufweg ins Haus läuft, über die Terrasse beispielsweise, dann steht es auf der Terrasse so hoch und läuft dann durchs Fenster ins Haus, dann wäre das gar nicht abgesichert, wenn nur die Terrasse unter Wasser steht, weil die vielleicht ein bisschen niedriger liegt als der Rasen. Dann müsste auch der gesamte Rasen überschwemmt sein, damit die Schäden übernommen werden.
Okay, und welche Versicherung mich da gut absichert, dafür brauche ich eine gute Maklerin oder einen guten Makler, nehme ich an.
Oder, sehr gut, oder ganz viel Lust, mich mit Versicherungsbedingungen zu beschäftigen. Also in den Bedingungen ist es quasi entweder erwähnt als Starkregen oder witterungsbedingter Niederschlag oder eben nicht. Genau, oder einfach jemand, der sich damit auskennt. Da haben wir jetzt gerade im Kundenkreis auch eine Menge Leute, die kommen und sagen, ich habe das hier irgendwie günstig bei Check24 abgesichert, weil war günstig. Bin ich denn jetzt da versichert oder nicht? Und ich habe hier noch einen Sonderfall und ist der jetzt abgedeckt oder nicht? Also genau, für viele ist halt das Thema Preis ein entscheidendes Kriterium. Aber dann kann es halt auch schon mal vorkommen, dass es dann vielleicht am Ende doch nicht abgesichert ist oder man nicht sicher ist, ob es abgesichert ist. Und da muss man dann halt vielleicht nochmal genauer hinschauen. Oder aber auch, wie ist denn die Erreichbarkeit der Gesellschaft? Auch das hat uns gerade unser Geschäftsführungskollege, oder auch das hatte mir gerade unser Geschäftsführungskollege erzählt, der für einen Kunden 50 Minuten in der Warteschleife bei einer Versicherung gehangen hat, nur um eine Information zu bekommen. Wenn das dann ein Schadenfall ist und man hoffentlich gerne schnell eine Info von der Gesellschaft möchte, was denn nun abgesichert ist und was man jetzt tun soll, dann hat man vielleicht keine Lust, 50 Minuten in der Warteschleife zu hängen. Also auch da genau die Gesellschaft auswählen, die ich denn will. Ein Punkt, den er noch genannt hatte, ist zum Beispiel das Ahrtal. Also es gibt Versicherer, die ganz hart in der Kritik stehen, weil sie bei der Überflutung des Ahrtals wirklich ganz lange hinausgezögert haben und ich glaube immer noch Leistungen hinauszögern. Also nicht da waren im Schadenfall und den Leuten schnell unter die Arme gegriffen haben und schon mal Gelder ausgezahlt haben, obwohl vielleicht die Schadenüberprüfung noch gar nicht abgeschlossen werden kann, weil noch alles überflutet ist. Die gibt's und dann gibt's die, die das einfach ganz lange hinauszögern, weil die halt einfach da den längeren Atem haben. In der Hoffnung, dass man nicht zahlen muss, weil da sind wir nämlich hier bei der Überflutung des Grundstücks. Die muss ich als Versicherungsnehmer nämlich nachweisen. Und was ist denn, wenn ich evakuiert wurde und gar keine Fotos davon habe, wie überflutet mein Grundstück war? Dann gibt's halt Gesellschaften, die sagen, passt schon, weil war ja alles irgendwie überflutet. Und es gibt die, die sagen, nee, du kannst es nicht nachweisen, dann ziehen wir dir hier was ab. Ich hatte in der Recherche, bin ich auf die Internetseite eines Anwalts gestoßen, der sich ganz viel mit den Fällen aus dem Ahrtal beschäftigt, der da ganz viel zugeschrieben hat, was für Dinge sie da machen müssen. Dann wird halt die Leistung abgelehnt, dann muss verklagt werden, dann kann man in der Verhandlung auf Aussagen beispielsweise der Nachbarn zurückgreifen, die dann sagen, ja, wir waren noch vor Ort, das Grundstück war so viel oder war mehr als 75% überflutet, wenn es keine Fotos gibt, etc. Aber das sind halt unglaublich lange Gerichtsstreitigkeiten mit dem Versicherer, der eigentlich ja dafür da ist, zu helfen. Ich meine, man hat ja was anderes zu tun, wenn einem da die komplette Existenz weggeschwommen ist, als sich noch mit dem Versicherer rumzuärgern. Also auch da wieder genau prüfen, welche Versicherungen sind denn da die guten? Und na klar kann man sich damit selbst beschäftigen oder aber auch einfach einen Vermittler fragen. Und am Ende am besten einen, der nicht nur eine Versicherungsgesellschaft verkaufen kann, weil natürlich wird er immer erzählen, dass seine, ihre Versicherungsgesellschaft die beste ist. Da macht halt einfach ein Maklervergleich wirklich Sinn. Mhm.
Und da ist es sicherlich auch ganz sinnvoll, nach Maklern zu suchen, die sich wie wir, das muss ich so sagen, aber in dem Fall stimmt es auch einfach, sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, denn wir beschäftigen uns mit den Folgen des Klimawandels. Also ganz intensiv in unseren wöchentlichen Meetings auch.
Ja, und versuchen da wirklich Lösungen zu finden. Also mir ist jetzt durch diese ganzen Schadenfälle aufgegangen, dass ich mir eine Liste all meiner Kunden gezogen habe, die eine Wohnung haben oder auch ein Haus. Also ich habe mit den Hauseigentümern angefangen und mir mal angeschaut habe, wo haben wir denn überhaupt schon Elementarschäden mit versichert? Und die noch keine Absicherung haben, die schreibe ich jetzt an und weise da gerade ganz deutlich darauf hin, dass ich das wirklich dringend empfehle, das abzusichern. Und auch für Leute, die gerade die im Erdgeschoss wohnen. Also selbst wenn es eine Mietwohnung ist im Erdgeschoss, macht es halt super Sinn. Oder auch einfach, wenn es einen Kellerraum gibt. Selbst wenn ich im dritten Stock wohne, aber einen Kellerraum habe, in dem ich Dinge lagere, kann es halt wichtig sein, in der Hausratversicherung die Elementarschadendeckung mit aufzunehmen. Oder, und das, es gibt eine Versicherungsgesellschaft, die Starkregen absichert, ohne dass ich Elementarschäden mit versichern muss. Die halt in einer der Premium-Produkte schon sagt, so Starkregen ist mit abgesichert. Den Rest der Elementargefahren brauchst du vielleicht gar nicht, weil so ein Vulkanausbruch oder eine Lawine halte ich jetzt gerade in Hamburg irgendwie eher für unrealistisch. Genau, also solche Möglichkeiten gibt es auch. Ist aber ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir da jetzt gerade noch gekommen sind, das Thema Keller. So gibt es zum Beispiel Versicherer, die für Schäden im Keller nur aufkommen, wenn die versicherten Gegenstände so 5 bis 12 Zentimeter über dem Boden gelagert werden. Also für Dinge, die direkt auf dem Boden stehen, wird gar nicht geleistet oder es wird ein Abzug vorgenommen.
Kannst du erklären, wieso? Ist es so oft so, dass nur ganz wenig vom Boden bedeckt ist mit Wasser oder wie muss ich mir das vorstellen? Warum gibt es diese Klausel?
In der Regel schon. Also es ist ja häufig so, dass Wasser in den Keller läuft und dann ist es ja eine recht große Fläche. Also dass das Wasser hoch steht, ist schon eher selten. Also es ist in der Regel sind es so ein paar Zentimeter und dann wird es halt entweder abgepumpt oder man wischt es halt irgendwie auf. Man versucht, das Wasser irgendwie aufzuhalten mit Wischern und Eimern und trägt es raus. Also ich habe da noch meinen Versicherungsfall aus der Haftpflicht, über den wir mal gesprochen haben. Vielleicht erinnerst du dich, wo wir hier mit Anlauf unser Erdgeschoss geflutet haben.
Das war die Folge im August. Ich glaube, es war Folge 15 oder 16.
Genau, zum Thema Haftpflichtversicherung. Die wichtigste Kleinigkeit unter den Versicherungen, kann ich da nur sagen. Und da stand das Wasser auch. Und ich meine, das ist eine halbe, dreiviertel Stunde bestimmt mit ordentlich Druck aus der Leitung geschossen. Und im Abstellraum selbst war es ungefähr 1 bis 2 Zentimeter hoch.
Ach, cool. Okay.
Das heißt, das verteilt sich dann halt weiter. Also es ist dann in die anderen Räume gelaufen, bevor es in dem einen Raum hoch steht. Das heißt, diese Höhenbegrenzung, also auf 5 Zentimeter hatte ich schon öfter gelesen. Jetzt habe ich irgendwo auch noch 12 gelesen. Das sichert die Gesellschaften zumindest davor, dass solche Schäden abgewendet werden. Also es ist wie eine Art Selbstbehalt, wenn man so will.
Und wie ist das, wenn man im Keller wohnt? Ich habe kurzzeitig im Keller meiner Eltern wohnen müssen nochmal nach einer Trennung. Und da waren meine kompletten Möbel und mein komplettes Hab und Gut im Keller. Da kann ich ja nun schlecht mein Bett auf 12 Zentimeter erhöhen. Oder na gut, Bett ist ja nun schon hoch, aber weißt schon, also auch Schränke und dergleichen.
Es kommt sehr darauf an, ob der Keller als Wohnraum gilt. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr Souterrain-Wohnungen, wo das wirklich als Wohnraum gesehen wird. Also wo es da vielleicht auch Bäder gibt. das ist nochmal was anderes, als wenn es vielleicht eigentlich ein Lagerraum ist, der jetzt auch nicht wirklich richtig gut beheizt ist und eigentlich, ja genau, ein Lagerraum ist, in dem jetzt zwischenzeitlich jemand wohnt. Weil da hättest du tatsächlich das dann erhöhen müssen.
Die Wohnhäuser, Einfamilienhäuser, bei denen sind die Keller ja sehr oft mit einer Heizung versehen und nochmal einem zusätzlichen Raum. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die genau das haben, aber gleichzeitig auch Lagerräume im Keller haben. Also einen Heizungsraum und einen Raum, wo sie ihre eingemachten Dosen und weiß nicht alles drin haben. Weniger natürlich in Mehrfamilienhäuser. Da hat man oft nur diesen Kellerraum, der wirklich als Abstellraum gilt. Und gibt es da schon Unterschiede zwischen Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern oder was sind da?
Nee. Also wenn die Kellerfläche wird häufig als Nutzfläche gesehen, wo man dann auch mal seinen Hobbyraum hat oder sowas oder einen Partykeller früher. Das gilt aber tatsächlich als Keller. Das heißt, ich müsste da die Gegenstände 5 bis 12 Zentimeter über dem Boden lagern, wenn ich denn eine Versicherung habe, die das fordert. Auch da wieder, das ist nicht immer der Fall, sondern es kommt wirklich sehr auf die Versicherungsgesellschaft an, ob die sowas fordert oder nicht.
Aber Helene, was ist denn grundsätzlich eine Voraussetzung, damit die Versicherung den Schaden übernimmt?
Also elementar wichtig sind Fotos vom Hergang und den beschädigten Sachen. Also wenn jetzt das Wasser in den Keller läuft, Fotos zu machen, wo ist es in den Keller gelaufen oder wo läuft es gerade noch aktuell in den Keller? Also bevor man anfängt, das alles aufzuwischen und rauszupumpen, erstmal ein paar Fotos machen, dass die Versicherungsgesellschaft nachvollziehen kann, wo ist es denn hergekommen? Und natürlich Fotos von den Dingen, die beschädigt sind. Also bevor man die kaputte Waschmaschine wegschmeißt, nochmal fotografieren. Grundsätzlich rate ich meinen Kunden immer dazu, den gesamten Hausrat mal zu fotografieren und die Fotos in der Cloud oder ähnlich abzuspeichern. Also auch mal den Kleiderschrank aufmachen und rein fotografieren und die Bücherregale und so. Denn der Wert des Hausrats ist meistens doch höher, als man das selbst so annimmt. Man denkt immer so an Möbel und wertvolle Dinge. Aber auch der Wert des Kleiderschranks wird halt gerne mal unterschätzt.
Das stimmt. Wenn man einen kaufen muss, unterschätzt man den auch.
Das auch, ja. Und das, was drin ist meistens.
Ja, stimmt.
Denn wenn ein Schaden passiert, sollte man eigentlich Belege haben, um zu belegen, was hat dann jetzt die Waschmaschine, die kaputt gegangen ist, gekostet. So, aber oft bewahren wir die Belege natürlich nicht auf. Oder im schlimmsten Fall brennt das ganze Haus ab. Dann sind die Belege natürlich mitverbrannt. Dann kann man nämlich über die Fotos des Hausrats noch nachweisen, welche Dinge man besessen hat. Also hatte man die günstige Waschmaschine für 199 oder hatte man die Miele-Waschmaschine, die gerade ein Jahr alt war. Weil ansonsten nimmt die Versicherung nämlich Abzüge vor, wenn Dinge nicht belegt werden können.
Meine Miele-Waschmaschine steht im Keller. Ich muss mal meinen Versicherungsmakler fragen,
ob die erhöht stehen sollte.
Ob ich die vielleicht ein Stück hoch über auf den billigen Trockner, den ich auch habe, draufstelle, was nicht eine gute Idee wäre, aber war ja auch nur Spaß.
Zumindest nicht in die Richtung.
Ja, okay, guter Tipp. Und vor allen Dingen, das mit den Fotos ist wirklich schnell gemacht. Dann geht man in jeden Raum. Gehen eigentlich auch kurze Videos?
Klar.
Ja, geht genauso. Einfach ein Nachweis, was ich habe.
Genau, am Ende geht es nur darum, dass ich das nachweisen kann, dass ich sagen kann, also vielleicht habe ich noch teure Dinge, 5 Hugo Boss Anzüge, dann hänge ich die vielleicht nochmal einzeln an den Schrank und film die ab, dass man sieht, es sind Hugo Boss Anzüge, ist teurer als das vom C&A.
Ja, irgendwie so. Und das mache ich dann einmal im Jahr einfach und habe es auf meinem Handy für den Fall, dass es mal irgendwann so weit kommt.
Ja, muss ich nicht mal einmal im Jahr machen, reicht meistens auch einmalig, es sei denn, es gibt große Änderungen. Also wenn man jetzt natürlich irgendwie neue Möbel kauft oder einen neuen Fernseher.
Oder
dann
noch
macht
5 Hugo Boss Anzüge dazu.
Genau, auch dann macht Sinn, das vielleicht einfach zu ergänzen, nochmal neue Fotos zu machen und die mit hinzuzufügen.
Und was ist mit Autos, die im Keller stehen? Tiefgaragen?
Autos sind immer, wenn überhaupt, über die Autoversicherung abgesichert. Autos ist immer ein Sonderthema.
Okay, in Ordnung. Danke schon mal. Gibt es noch irgendwas Besonderes bei Elementarschäden durch Starkregen zum Beispiel zu beachten?
Ganz wichtig ist es noch zu erwähnen, das steigende Grundwasser, also Grundwasser, das durch das Mauerwerk von außen in den Keller drückt, nicht bei den Elementargefahren enthalten ist und auch nicht abgesichert werden kann. Also wenn also durch die Niederschläge das Grundwasserlevel steigt und wie das dann, wie gesagt, durch die Mauern drückt, ist das nicht abzusichern.
Oh, das ist schade.
Ja, schon, aber auch irgendwie verständlich. Es gibt gerade in einem Branchenmagazin einen ganz aktuellen Artikel. Da hat es ein Makler beschrieben, das wäre so, als ob man eindringenden Regen durch ein nicht repariertes Loch im Dach versichern würde. Also das Wassereindringen durch den Keller von außen hat also eher was mit baulichen Versäumnissen oder Fehlern zu tun, als mit Unwägbarkeiten, die es zu versichern gilt, wie Feuer oder Starkregen. Also dass das Grundwasser steigt, damit muss man halt immer rechnen. Und dann gibt es halt diverse Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Ich weiß, Kunden von mir haben so eine Art Drainage außenrum. Das heißt, das Wasser läuft in einen unterirdischen Auffangbereich und wird dann da rausgepumpt. Oder andere Formen quasi des Sicherns. Also das ist eher was der Hauseigentümer selbst vornehmen muss, was nicht durch eine Versicherung abzusichern ist. Denn ich meine, wie soll die Versicherung das kalkulieren? Das kann fünfmal im Jahr vorkommen, das kann nie vorkommen. Also ja, deswegen finde ich eigentlich den Vergleich mit dem eindringenden Regen durch ein Loch im Dach eigentlich ganz passend.
Stimmt. Und den Artikel würde ich gern verlinken in den Shownotes. Deswegen gib ihn mir gerne und dann habt ihr ihn auch in den Shownotes.
Auch Sturmfluten sind eigentlich gar nicht versicherbar. Also kein Versicherer lässt sich da ohne weiteres drauf ein. Aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen, wo man das dann doch nochmal hinbekommt, mit höheren Selbstbehalten etc. Sturmfluten als Elementargefahren mit zu versichern. So, aber mit dem eindringenden Grundwasser sind wir quasi auch schon als Überleitung bei der Wohngebäudeversicherung gelandet. Denn das eindringende Grundwasser, also diese oder die meisten Dinge, die wir jetzt besprochen haben, gelten sowohl für den Hausratbereich als auch für die Wohngebäudeversicherung. Zur Einordnung, die Wohngebäudeversicherung sichert das Gebäude selbst gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab. Wenn also bei einem Feuer das gesamte Haus abbrennt, bezahlt die Wohngebäudeversicherung für den Schaden, der im Haus entstanden ist. Und die Hausratversicherung zahlt für die Dinge, die im Haus drin waren und verbrannt sind. So, und wenn ich nun Eigentümer eines oder mehrerer Häuser bin, muss ich bei der Wohngebäudeversicherung natürlich auch darauf achten, dass Elementargefahren und insbesondere wieder Starkregen versichert sind. Denn auch hier ist es wieder ratsam, eine Versicherung zu suchen, die Starkregen explizit absichert, um sich nicht auf diese schwammige Definition von Überschwemmung verlassen zu müssen.
Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel hier in Hamburg direkt an der Elbe wohne oder auch an der Alster, wo wir ja auch schon mal ein Jahrhundert Überschwemmung hatten, oder ich wohne halt ganz weit außerhalb, vielleicht auch noch höher gelegen, am Söhlberg zum Beispiel. Also wie macht denn da die Versicherungsgesellschaft für mich einen Unterschied?
Für die Versicherungsgesellschaft macht es im Bereich der Berechnung der Prämien für die Wohngebäude und die Hausratversicherung einen riesigen Unterschied, wie hoch für das jeweilige Gebäude wohl die Wahrscheinlichkeit ist, dass mal ein Elementar- oder Starkregenfall eintritt. Es gibt dafür ein Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen. Die Abkürzung ist ZÜRS, also Zonierung, Überschwemmung, Rückstau und Starkregen.
ZÜRS.
ZÜRS, genau, das sind die ZÜRS-Zonen.
ZÜRS-Zonen. Das ist toll.
Jetzt hast du Versicherungsdeutsch gelernt.
Danke.
Genau, also das wird in verschiedene Regionen unterteilt und da gibt es 4 Klassen. Klasse 1 ist eine sehr geringe Gefährdung, bedeutet, dass statistisch seltener als einmal alle 200 Jahre ein Hochwasser auftritt. Klasse 2 ist eine geringe Gefährdung, statistisch einmal in 100 bis 200 Jahren tritt ein Hochwasser ein. Oder es sind Gebäude, die durch höhere Deiche geschützt sind. Klasse 3 ist eine mittlere Gefährdung. Heißt, statistisch einmal in 10 bis 100 Jahren tritt ein Hochwasser auf. Und Klasse 4 ist eine hohe Gefährdung, heißt statistisch einmal in 10 Jahren tritt Hochwasser auf. Damit einbezogen wird auch, ob im näheren Umkreis des Gebäudes ein Bach liegt. Und laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft liegen 1,5% der Gebäude in Deutschland in den beiden Zonen mit dem hohen Risiko. So, und Sie sagen, das sind bei 22,2 Millionen Adressen, sind dies also 333.000 Gebäude, die hochgefährdet sind. Wenn unsere Hörer jetzt Eigentümer eines Hauses in Gefährdungsklasse 4 sind, haben sie leider nur eine Chance auf Elementarschutz, wenn sie dafür extrem hohe Versicherungsbeiträge zahlen und hohe Selbstbehalte in Kauf nehmen. Beziehungsweise da sind wir dann bei den Zonen auf der einen Seite. Und das sind auch keine Produkte mehr, die es von der Stange gibt. Also das werde ich bei Check24 oder anderen Vergleichsportalen nicht finden, denn das sind wirklich Dinge, die mit den Versicherungsgesellschaften besprochen werden müssen. Erstmal werden das alle ablehnen und dann kann man mit Risikozuschlägen und mit Selbstbehalten arbeiten. Also Es gibt Produkte, wo dann halt der Selbstbehalt von 10.000 Euro vereinbart werden muss. Das heißt, wenn das Haus überschwemmt wird, gibt es erstmal einen Selbstbehalt von 10.000 Euro und erst darüber hinaus leistet die Versicherung. Also das kommt wirklich sehr, sehr stark drauf an. Und wie bei allen Versicherungen kommt es darauf an, wie groß ist das Gebäude, wie alt ist das Gebäude, wie viele Sanierungen sind vorgenommen worden. Also das ist sehr, sehr individuell.
Ich erinnere mich daran, dass unser Geschäftsführungskollege Gordon Isler mal erzählte, dass er ein Haus versichern wollte gegen Elementarschäden, das auf einer Zunge ins Meer ragte. Also das stand auf einer Zunge, die ins Meer ragte. Also das wahrscheinlich sogar noch öfter als alle 10 Jahre. Und ich weiß, dass der sich immer festbeißt an solchen Fällen und schon versucht, das dann hinzukriegen.
Ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Dass man sich dann da so festbeißt und das immer wieder probiert und nochmal schaut, gibt es jetzt vielleicht, hat sich was verändert? Gerade bei der Elementarschadendeckung wird immer wieder darüber diskutiert, ob es eine Pflichtversicherung werden soll. Denn gerade jetzt auch im Ahrtal, also was ist mit den ganzen Menschen, die keine Elementarschadendeckung haben, denen das Haus jetzt komplett zerstört ist, die kriegen nichts. Theoretisch kriegen die nichts. Und dafür sind ja diese ganzen Soforthilfen, die dann schnell zusammengestellt wurden. Aber auch ja, also und vielleicht bin ich da ein Arschloch, aber ich denke mir, du hast dein Haus nicht ordentlich abgesichert und jetzt muss der Steuerzahler per se dafür aufkommen. Finde ich irgendwie auch nicht in Ordnung. Also nicht auf Dauer.
Es ist schwierig, also da kann ich aus sozialen Aspekten zu schauen, drauf zu schauen und zu sagen, bei wem hat es jetzt vielleicht wirklich am Geld gefehlt und bei wem hat es einfach nur eine gewisse Ignoranz, mir passiert schon nichts. Das haben ja viele Menschen. Deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, dass da jemand vielleicht unsozial gedacht hat oder nicht an die Gesellschaft gedacht hat, ne? Es ist oftmals einfach so ein, ich kenne das auch, ach, das machen wir noch oder uns passiert schon nichts. Das sind so Sätze, die hat man im Hinterkopf, die kenne ich auch.
Oder man weiß es gar nicht, auch das gibt's ja. Also es gab halt da vielleicht noch nie Hochwasser, ja? Es ist halt, wie du sagst, noch nie was passiert, also warum sollten wir das absichern.
Ja, und es ist halt auch kein Schulfach, was ich alles brauche im Leben. Das ist ja das, was ich immer wieder bemängele. Nicht unbedingt, dass es ein Schulfach sein muss, aber dass wir irgendwie unseren jungen Menschen einen Zugang dazu schaffen müssen, was brauchen sie denn überhaupt wirklich für ihr Leben? Was ist wichtig? Wo sichern sie sich ab? Ihre Arbeitskraft, ihr Zuhause? Ne? Und deswegen machen wir ja auch nicht zuletzt diesen Podcast.
So eine gewisse Lebensbildung, kann man das so nennen? Mir fällt kein besseres Wort ein. Ja, nee, ich will auch nicht sagen, dass das alles aus unsozialen Gedanken raus passiert. Ich will nur sagen, dass ich diesen Gedanken, daraus eine Pflichtversicherung zu machen, eigentlich sehr unterstütze. Weil klar kann das passieren. Und ich meine, jetzt will ich ja auch niemanden dafür bestrafen, dass er das nicht wusste. Also dann jetzt dann zu sagen, ja, hättest du dich mal abgesichert, jetzt hast du halt Pech gehabt, finde ich auch nicht okay. Aber halt für die Zukunft zu sagen, so okay, es muss halt einfach jeder irgendwie eine Absicherung haben, um das halt nicht in solchen Gefahrensituationen oder in solchen Notsituationen dann immer wieder auf den Steuerzahler abwälzen zu müssen. Mhm.
Stimmt, gebe ich dir recht.
Jetzt zu den Zürs-Zonen gibt es als Pendant für das Thema Starkregen noch eine separate Tafel, die in 3 Gefährdungsklassen unterteilt wird. Die Gefährdungsklasse 1 ist eine geringe Gefährdung, das heißt, das Gebäude liegt auf einer Kuppe oder im oberen Bereich eines Hangs. Die Klasse 2 ist eine mittlere Gefährdung. Das Gebäude liegt in der Ebene oder im unteren mittleren Bereich eines Hangs, aber nicht in der Nähe eines Bachs. Und eine hohe Gefährdung besteht, wenn das Gebäude im Tal liegt oder in der Nähe eines Bachs. Und auch hier gehen wir wieder von 22,2 Millionen Adressen aus. Und dann liegen 11,8% der Häuser, also 2,6 Millionen Adressen in einer hohen Gefährdungsklasse für Starkregen. Also das ist nochmal eine ganz andere Zahl, also 333.000 bei der Zürs-Zone, die gefährdet sind. Und beim Starkregen sind es jetzt 2,6 Millionen Adressen. Das heißt, das ist nochmal eine andere Nummer. Das heißt, Starkregen wird wahrscheinlich der größte Fall sein, der uns treffen oder der uns alle treffen kann, sagen wir es mal so.
Das ist schrecklich. Was mache ich, wenn ich keine Absicherung bekomme? Habe ich da irgendeine Möglichkeit?
Wir haben es gerade schon mal angerissen. Oft gibt es für solche Fälle und andere Sonderfälle Lösungen, die man zusammen mit den Versicherungsgesellschaften finden kann. Also indem man mit den Underwritern spricht. Also das sind die Menschen bei den Versicherungsgesellschaften, die entscheiden, ob und zu welchen Preisen welche Risiken von der Versicherung abgesichert werden können. Da kann man nochmal Dinge aushandeln mit Risikozuschlägen oder mit Selbstbehalten etc. Aber auch da wieder, die findet man halt nicht als Produkte von der Stange in Vergleichsrechnern, sondern da macht es Sinn, nicht zu verzweifeln und mit Versicherungsvermittlern, also in der Regel Freien, zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Häufig findet sich da eine, aber wie du schon gesagt hast, wird es dann auch manchmal schwierig. Und auch da finde ich es aber wichtig zu wissen, dass man keine Absicherung bekommen kann. Also welche Möglichkeiten haben jetzt die Hauseigentümer, was zu tun? Sie können sich selbst Schutzmechanismen bauen lassen, damit es halt nicht zu einem Schaden kommt. Oder sie legen sich schon Geld zurück für den Fall, dass es zu einem Schaden kommt, damit sie dann nicht vor so extrem großen finanziellen Schwierigkeiten stehen, sondern da schon mal in gewisser Weise vorgesorgt haben. Also auch zu wissen, ich kann es mir nicht leisten oder ich bekomme gar keine Absicherung, kann ja dazu führen, sich des Risikos bewusst zu sein und das eigene Handeln darauf abzustellen, Geld zurückzulegen oder neue Sicherungsmaßnahmen fürs Haus zu implementieren.
Und könntest du mir als Versicherungsmaklerin so einen Finanzplan, sag ich mal, mit mir erarbeiten, wenn ich sage, ich kriege keine Absicherung, aber ich möchte mich absichern?
Klar, auf jeden Fall. Also im Prinzip ist ja genau das unser Job. Nicht auf eine Versicherung abzuzielen und nicht nur zu sagen, ich verkaufe dir diese eine Versicherung, sondern das Ganze als Gesamtprojekt zu sehen. Also alle Versicherungen miteinander stehen ja in Verbindung, genauso wie das Thema Altersvorsorge und Sparen und jetzt in dem Fall dann das Sparen für gegebenenfalls eintretende Sondersituationen, Horrorsituationen, wie auch immer. Also das alles ist ja Teil des Finanz- und Versicherungsplans und genau für den Fall sind wir ja da.
Danke, Lena. Das war eine sehr wichtige Podcast-Folge heute.
Sehr gerne. Ich fand es auch sehr wichtig und ich finde es sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen und darüber zu informieren und am Ende, wie ich immer sage, eine Entscheidung zu treffen oder wie gerade gesagt, zu wissen, was auf einen zukommt, um nicht wie das Reh vor dem Auto zu stehen und nicht zu wissen, was zu tun ist.
Dann mach's gut, Helene, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Anja, mach's gut. Ciao.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.